Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die indonesische Regierung bereitet sechs Minderungsschritte im Arbeitssektor vor. Die Arbeiter äußern drei Forderungen bei der virtuellen Kundgebung am 1. Mai. PMI wird das Rekonvaleszenzblutplasma für die COVID-19-Behandlung sammeln. Die Regierung von Aceh wird Hilfspakete für ihre Bürger nach Malaysia schicken. Der Export der indonesischen Landwirtschaftsprodukte in 43 Länder. 5 asiatische Länder dominieren die Investitionen in Zentral-Sulawesi. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die COVID-19-Pandemie brachte Indonesien in eine Gesundheitskrise, die den wirtschaftlichen und sozialen Sektor betraf. Die wirkliche Bedrohung durch die Auswirkungen dieses Ausbruchs ist eine Entlassungswelle oder PHK, die Arbeitslosigkeit erhöht. Die Regierung versucht auch, die Entlassungen und Arbeiterwohnungen ohne Bezahlung zu verhindern. Der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin teilte am Freitag, dem 1. Mai, der Presse mit, es gebe sechs Schritte, um die Auswirkungen von COVID-19 auf den Beschäftigungssektor abzuschwächen. Dazu gehören wirtschaftliche Anreize nur für die Unternehmen, die sich verpflichten, nicht zu entlassen. Darüber hinaus bereitete die Regierung das Programm für 56 Millionen Arbeiter im formellen Sektor. Soziale Sicherheitsnetze für die Arbeiter im informellen Sektor und die Arbeiterkarte für die Entlassungsopfer vor, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu mildern. Es umfasse auch viele bargeldintensive Programme und auch maximalen Schutz für die indonesischen Wanderarbeiter, sagte Vizepräsident weiter. In der Zwischenzeit hat das Arbeitsministerium ein arbeitsintensives Programm für die Entlassungsopfer erstellt. Die Föderation der indonesischen Metallarbeitergewerkschaft FSPMI nutzte die sozialen Medien, um bei ihrer virtuellen Kundgebung auf drei Forderungen zu drängen, um am Freitag, dem 1. Mai, den Internationalen Tag der Arbeiter oder May Day zu feiern. Wie von der Indonesian Nachrichtenagentur Antara zitiert, die drei Forderungen sind unter anderem lehnen das Sammelgesetz über die Schaffung von Arbeitsplätzen ab, lehnen die Massenentlassungen wegen der COVID-19-Pandemie ab und fordern die Unternehmen auf, den Arbeitnehmern das Urlaubsgeld oder THR und wollen Lohn zu zahlen. Der Generalsekretär der Föderation, Riden Hatam Aziz, bekräftigte, dass die diesjährige Kundgebung zum 1. Mai oder May Day unter dem Motto Fonds für die Solidarität in Bezug auf die Ernährung und Gesundheit stand. Aziz erklärte am Tag der Arbeit in diesem Jahr, FSPMI habe keine Kundgebung an öffentlichen Orten oder in Regierungsgebäuden abgehalten. FSPMI veranstaltet eine virtuelle Kundgebung in den sozialen Medien. Die Forderungen wurden über soziale Online-Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und WhatsApp mit Hashtag bestätigt, tolak Omnibus Law, stop PHK, dan liburkan buruh dengan upah THR penuh. Das Indonesia Rotokreuz PMI erklärte sich bereit, das Blut der von COVID-19 CR Hollenden Patienten für einen Versuch zur Behandlung mit Rekonvaleszenzblutplasma zu sammeln. Das Ekman Forschungsinstitut für Molekularbiologie hat dem PMI dies vorgeschlagen. Salimar Salim, der Leiter der Transfusionsabteilung bei PMI, teilte am Freitag, dem 1. Mai, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass PMI bereit sei, das Blutplasma zu sammeln. Derzeit wartet PMI jedoch auf offizielle Richtlinien, abgesehen von einer Mindestanforderung von 2 Wochen, nachdem ihre Symptome abgeklungen sind, und nur wenn sie dann negativ auf COVID-19 getestet werden. Salim gab bekannt, dass die Organisation derzeit auch die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern schmiedet, dass sie über die Daten von Patienten verfügen, die sie von der Krankheit erholt haben. Das Indonesische Rote Kreuz PMI von Jakarta besitzt etwa 7 Blutplasma-Sammelvorrichtungen, von denen 3 von diesen Plan verwendet werden können, sowie die Einrichtungen zur Trennung von Plasma und Blut mit Hilfe der Plasma-Fair-Methode. Die Regierung von Aceh hat dem Leiter der Nationalen Behörde für Katastrophenmilderung BNPB als Leiter der Task Force zur Beschleunigung des Umgangs mit COVID-19, Doni Monardo, und der indonesischen Außenministerin Retno LP Marsudi einen Brief mit der Bitte um die Verteilung der Nothilfe für Aceh Nation in Malaysia geschickt. Der Assistent des Regionalsekretärs von Aceh, T. Ahmad Dade, sagte in Banda Aceh, dass das Anforderungsschreiben ein Aufruf der gemeinsamen Aceh Nation Gemeinschaft in Malaysia an die Aceh Regierung sei. Die Maßnahmen zu ergreifen, um den Notfallbedarf der Aceh Nation in Malaysia zu decken. Er erklärte, dass planmäßig die Regierung von Aceh 10.000 Hilfspakete im Wert von 50 Ringgit Malaysia pro Paket über die Indonesische Botschaft in Malaysia verteilen werde. In dem Brief fordert die Regierung von Aceh die Außenministerin auf, den Indonesian Botschafter in Malaysia zur Verteilung dieser Nahrungsmithilfe für die Aceh Nation in Malaysia zu beauftragen. Jetzt bestehe in Malaysia noch die Sperrung zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19. Das Landwirtschaftsministerium verzeichnete in dem letzten einem Jahr einen deutlichen Anstieg der Exporte um 7,47%. Der Leiter der Quarantäneagentur der Landwirtschaftsministeriums, Ali Jamil, begleitete am Donnerstag, dem 30. April in Jakarta, den Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo bei der Verschiffung des Exports der Landwirtschaftsprodukte über neuen Häfen. Ali Jamil sagte, der Anstieg des Exports stamme aus 4 führenden Teilsektoren wie Plantagen, Nahrungspflanzen, Gartenbau und Viehzucht. Der Anstieg des Exports aus den 4 Teilsektoren erreichte mehr als 12 Billionen Rupiah. Ali sagte, dieser Anstieg sei darauf zurückzuführen, dass die exportierten Waren nicht mehr in Form von Rohwaren vorliegen, sondern zu Qualitätslebensmitteln verarbeitet wurden, die von der Weltgemeinschaft bevorzugt wurden. Fünf Länder in Asien dominierten im ersten Quartal 2020 die Investitionen in Zentral-Sulawesi mit einer Gesamtrealisierung der Auslandsinvestitionen von 4,97 Billionen Rupiah. Christina Sandra Tobondo, die Leiterin des Zentralbüros für Investitionen und integrierte Dienstleistungen der Provinz Sulawesi in Palu, teilte am Donnerstag, dem 30. April, der Presse mit, dass China mit 61,24% der gesamten Investitionsrealisierung an erster Stelle stehe. Singapur ist das zweite Land mit einer Investition von 18,97%, gefolgt von Hongkong mit einer Investition von 18,47%. Der vierte und fünfte sind Sri Lanka und Japan. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.469,62 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.548,85 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.156,89 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Die erste Information kommt aus der Stadt Palu in Zentral Sulawesi. Die Provinzregierung von Zentral Sulawesi verfügt nun über ein Polymerase-Kettenreaktionslabor, in dem Tupferproben von Bewohnern untersucht werden, die angeblich mit dem Coronavirus oder COVID-19 infiziert sind. Mit dem PCR-Labor werden die Bezirks- und Stadtregierungen in Zentral Sulawesi nicht länger als einen Tag auf die Ergebnisse eines Patiententupfertests warten, wenn dieser an das Labor in Makassar, Südsulawesi gesendet werden musste. Die Leiterin des Gesundheitsamtes Zentral Sulawesis, Dr. Reni Lamajido, sagte letzten Donnerstag, das Labor könne bis zu 26 Tupferproben pro Tag untersuchen. Die Provinz Zentral Sulawesi ist jetzt die zweite Provinz auf der Insel Sulawesi, die Tupferproben über die PCR-Methode gemäß dem Standard Betriebsverfahren des COVID-19 über Wachungsprotokoll testen kann. Die nächste Information kommt aus dem Bezirk Temanggung in der Provinz Zentral Java. Der Bezirk Temanggung in Zentral Java gewann den National Award 2020 für die Planung und die Umsetzung der Entwicklung. Der Bezirksleiter von Temanggung, M. Al-Hanzik, sagte am vergangenen Donnerstag, dass die Auszeichnung eine wichtige Bedeutung habe. Die Bezirksregierung von Temanggung sollte in Zukunft selbstbewusster sein, um diesen Bezirk besser zu entwickeln. In der Zwischenzeit, sagte Ripto Susilo, der Leiter der regionalen Entwicklungsplanung in Temanggung, dass die für die Auszeichnung bewerteten Indikatoren das Entwicklungsplanungsdokument, die erzielten Ergebnisse und die durchgeführten Innovationen seien. Die letzte Information kommt aus der Stadt Salatiga in Zentral Java. Die Straße Jenderal Sudirman in Salatiga, Zentral Java, wurde in einen Markt umgewandelt, der den Abstand zwischen den Händlern und den Käufern hielt. Dies dient dazu, um die Ausbreitung und Übertragung des Coronavirus COVID-19 zu verhindern. Der Bürgermeister von Salatiga, M. Yulianto, erklärte, um die Platzierung der Stände entsprechend der Anzahl der Händler zu arrangieren, wurde ein Gruppensystem implementiert. Jede Gruppe von Händlern wird von einer Person koordiniert, die zum Vorsitzenden des Freundeskreises ernannt wird. Therefore, sitzen da ist dann für die Ordnung und die Disziplin seiner Mitgliedshändler beim Anlegen von Distanz, Tragen von Masken und Händewaschen verantwortlich. Julianto sagte, der Markt mit einem Modell wie diesem sei nicht nur für ein oder zwei Tage, sondern für einen Zeitraum, der noch nicht einmal bestimmt worden sei. Das war Interessantes aus der Heimat.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 27. April ereigneten sich einige Dinge von historischer Bedeutung. Am 27. April 1960 erreichte Togo seine Unabhängigkeit. Togo ist ein Land an der Westküste Afrikas. Togo wurde im 15. Jahrhundert von den Portugiesen kolonialisiert und von dem 17. bis zum 18. Jahrhundert wurde Togo zum Zentrum des Sklavenhandels. Daher wurde dieses Gebiet als Sklavenküste bezeichnet. Im 18. Jahrhundert, 58, kolonisierten die Deutschen Togo. Als der Erste Weltkrieg im 1914 ausbrach, war Togo in zwei Hälften geteilt. Der Osten wurde von Frankreich beherrscht und der Westen wurde von den Briten erobert. Am 27. April 1960 proklamierte Togo, das von Frankreich kontrollierte, seine Unabhängigkeit unter dem Namen der Republik Togo. Sieben und 16. April wird es der Justizvollzugstag gefeiert. Der 27. April ist einer der historischen Tage für Elemente des Strafrechtssystems in Indonesien. Denn zu diesem Zeitpunkt wurde es die Konzeption der Gefangenenbildung basierend auf dem Strafvollzug als Verwirklichung der Korrekturideen, die Professor Saharjo im 1963 geprägt hat, genehmigt. Darüber hinaus wurde die Umsetzung des Strafvollzugs zunehmend durch das Gesetz Nummer 12 von 1995 über Korrekturen festgelegt. Mit dem Bestehen dieses Korrekturgesetzes werden die Bemühungen um die Verwirklichung der Vision eines auf Pancasila basierenden Strafvollzuges entschlossener. Am 27. April 1978 getötete der Präsident von Afghanistan. Der afghanische Präsident Sardar Mohammed Daud wurde am 27. April 1978 bei einem von pro-kommunistischen Rebellen aufgeführten Putsch gestürzt und getötet. Mit dieser Aktion begann der politische Umbruch in Afghanistan, der in weniger als zwei Jahren zum Eingreifen der Sowjet führte. Daud führte Afghanistan seit 1973 an, auch durch den Sturz der vorherigen Regierung. Seine Beziehungen zur Sowjetunion hat sie verschlechtert, seit er antikommunistisch war. Die Ermordung eines prominenten Führers der Kommunistischen Partei Afghanistan Anfang April 1978 wurde zum Hintergrund des Sturzes von Daoud. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Kamu bahagia mengenal diriku sama seperti aku bahagia mengenalmu. Tidak masalah berbeda dan ragu kamu dan aku. Sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia.
Sie noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liberator das program unser Indonesien hat heute das Thema das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft fordert die Food Startups Indonesiens. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft unterstützt kreative Wirtschaftsakteure bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen über eine Plattform für kulinarische Startups, nämlich über das Food Startup Indonesia FSI 2020. Die amtierende Direktorin für den Zugang der Finanzierung des Ministeriums, Hanifah Makarim, sagte am 29. April der Nachrichtenagentur Antara, dass FSI ein kulinarisches Programm sei, um die Teilnehmer in der Entwicklung eines kulinarischen Geschäftsmodells anzulocken und ein Treffen mit Investoren und kulinarischen Praktiken zu ermöglichen. Hanifah sagte, dass sie den kulinarischen Praktiken inmitten einer Pandemie helfen wolle, damit sie sich nicht nur als Kleinunternehmen, sondern auch als indonesische Küchenunternehmen im Inland und international entwickeln können. Viele Unternehmen seien durch die Pandemie betroffen. Einer der am stärksten betroffenen Sektoren sei der Tourismussektor. Im Tourismus selbst gelte es, Derivatgeschäfte wie beispielsweise Restaurants, Souvenirs oder Mitbringselgeschäfte zu unterstützen. Daher werde man mehrere Programme vorbereiten, bei denen kulinarisch kreativen Wirtschaftsakteuren durch Online-Plattformen wie Food Startup Indonesia FSI 2020 weiter geholfen wird. Dieses Programm sollte ursprünglich in mehreren Städten bei Rutsos vorgestellt werden, wurde jedoch aufgrund der Pandemie online umgesetzt. Laut Hanifah begrüßten die Koch-Praktiker das Food Startup Indonesia 2020 sehr enthusiastisch. Dies wurde an der Anzahl der Teilnehmer registriert, die die angegebene Quote überstieg. Die Quote war für 1.000 Personen veranschlagt, aber die Registrierung, die von 20. bis zum 28. April 2020 öffentlich stattfand, hat 1.300 Teilnehmer für die Veranstaltung gewonnen. Nach den Auswahlprozessen werden 100 ausgewählte Teilnehmer berechtigt, im Juli 2020 kostenlos an der Demo Day FSI 2020 Aktivität teilzunehmen. Hanifah erklärte weiter, dass es mehrere andere Programme für kreative Wirtschaftsakteure gibt, zum Beispiel die wirtschaftlichen Regierungsanreize BIP, die in der zweiten oder dritten Woche dieses Monats veröffentlicht werden. In diesem Jahr werden die BIP an 5 Sektoren wie Mode, Handwerk, Animation, Video und Tourismus vergeben. Die BIPs kommen aus dem Basis des Staatsetats und können für das Betriebskapital verwendet werden. Man kann mit dieser Hilfe unter anderem ein kulinarisches Geschäft machen, große Ofenmaschinen, Verpackungsanlagen, Rohstoffe sowie das mit dem Geschäft verbundene Betriebskapital erwerben. Das war unser Indonesien. GAC.
Memang kau tadi sisiku, memang kau jauh dariku. Namun sama kau di hatiku nantikan selalu kehadiranmu. I believe that we can work it out. 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 Berbaring di dalam kamar tidurku, menantikan selalu kabar darimu. Melihat fotomu, yes it helps a little. Tak berarti pun tak rindu kau keliru.
Walaupun aku harus jauh dari sisimu.
Bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Wunderbares Indonesien. Dieses Mal werden wir Ihnen Ketan Bintul, ein Griech aus Serang, Banten, vorstellen. Liebe Zuhörer, für Bantenbewohner ist Ketan Bintul mit dem Ramadan Monat untrennbar verbunden. Es gibt ein Sprichwort: ohne Ketan Bintul im Ramadan Monat fühlt man kein Fasten. Ketan Bintul wird aus gedämpften Klebreis hergestellt. Um den herzhaften Geschmack zu erhalten, wird der Klebreis mit geriebenem Kokosnussfleisch und einem kleinen bisschen Salz ermischt und gedampft. Wenn der Klebreis gar ist, wird in einen Reissack aus Plastik gegeben. Danach wird der Sack auf dem Flaschenboden gelegt. Der warm gekochte Klebreis wird dann mit einem Holzschüssel, dessen Spitze mit Plastik umhüllt ist, damit der Reis nicht klebt, fein püriert. Man muss während des Pürierens vom Klebreis beachten, dass nicht die Wärme verliert, damit schnell fein und weich wird. Deshalb muss man ihn schnell und sorgfältig pürieren und gut beachten, welcher Teil noch nicht püriert ist. Um ein gutes und perfektes Ergebnis zu erhalten, sollten mindestens 2 Personen diesen Klebreis pürieren. Einer sollte mit dem Holzschüssel stampfen und der andere sollte den warmen Klebreis umrühren, damit gleichmäßig weich wird.
Nachdem der Kleppreis verehrt ist, wird zu viereckigen Stücken geformt und mit Bananenblättern umhüllt, damit haltbar bleibt und weiß aussieht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn der Kleppreis fertig püriert ist, bereiten Sie geriebenes Kokosnussfleisch vor. Dieses wird dann geröstet und dann, wenn gebräunt ist, wird während einigen Minuten trocken gelegt. Danach wird weich auf einem Stein gemahlen. Wenn weich geworden ist, wird Zucker und Salz hinzugegeben. Man kann dazu geschnittenen Chili-Pfeffer hineingeben. Und dann werden auch Röstzwiebeln bereitet. Aber diese werden nicht mit der gerösteten Kokosnuss gemischt. Vor dem Fastenbrechen wird Uli, das ist der viereckig gekochte Kleppreis, serviert. Uli wird mit dem gerösteten Kokosnussfleisch, dem sogenannten Bintul, geschnittene Chili-Pfeffer und Röstzwiebeln bestreut. Dieses Gericht wird mit einer Tasse Kaffee oder Tee serviert. Es kann den Hunger und Durst während des Fastens entfernen. Besonders köstlich ist der Reis, wenn mit Semurbrühe gegeben wird. Semur ist ein Fleischgericht aus dunkelbrauner Brühe, das aus süßer Sojasauce, Zwiebeln, Schalotten, Muskat und Nelken besteht. Im Ramadan-Monat können Sie einfach Ketan Bintul entlang der Straße des Alten Marktes Serang finden. Drei Stücke Ketan Bintul kosten nur 1.000 Rupiah. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Ketan Bintul aus Banten. Wir werden uns wieder zu anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören!
Nah. takut jika mereka begitu. Mereka hanya tidak tahu siapa dirimu. Jangan hanya banyak-banyak berkata saja. Lakukanlah dan buktikanlah hari ini.
By uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm dies und das, indem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm Dies und Das behandelt heute das Thema ITB entwickelte eine Sterilisationskabine für die N95-Maske. So bleiben Sie bei uns nur auf Voice of Indonesia. In der COVID-19-Pandemie gibt es Schwierigkeiten, die persönliche Schutzausrüstungen, nämlich hinreichende N95-Masken für Ärzte-Teams, zu erlangen. Darum entwickelt das Laborteam für erneuerbare Energien der Fakultät von Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik oder FTMD im Bandung Technology Institute, das von Dr. Yuli Setio Indartono geleitet wird, eine Sterilisationskabine für 95 Masken. Es wird erwartet, dass dieses Gerät, das mit den Spezifikationen der Luft-Ionisationstechnologie, Lufttrockner und Sterilisationsbretten für N95-Masken ausgestattet ist, genutzt werden kann. Dr. Yuli erklärte, diese Sterilisationskabine wurde mit dem Ziel aufgebaut, die N95-Maske wieder zu verwenden. Weil die Menge von COVID-19-Patienten hierzulande zunehme. Daher sei der Bedarf der N95-Maske für Ärzte-Teams gestiegen, aber deren Verfügbarkeit habe sich verringert. Sie führte fort, dass auf der Regierungsempfehlung die Sterilisation mit mehreren Methoden hergestellt werden kann. Einmal kann die gebrauchte Maske im Papierbeutel aufbewahrt und 3 bis 4 Tage lang stehen gelassen werden. Mit dem Prinzip, dass eventuelle Viren untergehen, denn es gibt kein Medium zur Vermehrung. Die zweite Möglichkeit sei die, man könne die Masken bis zu 70 Grad Celsius im Ofen erwärmen. Und die dritte Möglichkeit sei die Sterilisation mit heißem Dampf. Dinisch empfohlende Methode zur Maskensterilisation, sei die mit der Benutzung von UV-Licht. Da es die Maskenschicht beschädigt werden könne. Aus diesen mehreren Methoden soll eine testbasierte Sterilisationsmethode, die Bakterien und Virus lösen kann, entstehen. Um die Masken nicht zu beschädigen, muss der Sterilisationsprozess auf der Innentemperatur abgehalten werden. Deshalb wird Luftionisation verwendet. In mehreren Studien kann das negative Ion die Bakterien- und Virenstruktur zerstören. Dieses Gerät verwendet auch den Lufttrockner, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, wird Luft das Wasser auf der Maske absorbieren, ohne die Maske zu erwärmen. Diese Kabine ist luftdicht. In der Kabine stehen drei Hauptkomponenten, nämlich der Luft-Ion-Generator, ein kleiner Lüfter und ein Lufttrockner. Die Kabine wird auch mit einem Zeitmesser ausgestattet, um die Zeit zur Sterilisation einzustellen. Dieses Gerät erzeugt außer Ion auch Wasserstoffperoxid. Der Sterilisationsprozess dauert 2 Stunden lang. Das Gerät ist fähig, Bakterien, die im Mikrobiologielabor in der Pharmazie-Schule ITB getestet wurden, zu entgiften. Das Forschungsergebnis zeigte, dass diese Kabine die Bakterienkolonie Staphylococcus aureus und E. coli auf der Oberfläche Ganze in 90 Minuten zu 90% entgiften kann. Das war dies und das mit dem Thema ITB entwickelt eine Sterilisationskabine für die N95-Maske. Wir werden uns zu anderen Informationen wieder melden. Auf Wiederhören!
Sang mata memikat melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati rela menanti sejak terbit mentari tak sabar.
Sie sind bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Voice of Indonesia aus Indonesian Foodie Welt. Hallo liebe Zuhörer, bei dem heutigen Musikregenbogenprogramm spielen wir für Sie ein Kronzonglied mit dem Titel Tanah Air Jaya oder auf Deutsch Unsere herrliche Heimat. Das Lied fordert uns auf, gemeinsam die Würde der Nation zu wahren und zu erhöhen, um unser Land aufzubauen und ihm zu dienen. Es gibt keinen Grund, die Dienstleistungen für das Land zu verschieben und gemeinsam die Hoffnung des Landes zu verwirklichen. Wie Kronzonglieder im Allgemeinen hat dieses Lied einen schönen Rhythmus, den man genießen kann. So, liebe Musikfreunde, hier ist das Kronzonglied Tanah Air Jaya, unsere herrliche Heimat, gesungen von Titi. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhalt.
Thank you. tiada alasan untuk ingkar janji. Berbakti pada Pertiwi tak alasan menangguhkan bakti. Mari, mari kawan, kita wujudkan harapan. Tunaikanlah janji bakti, mari nuju kemakmuran nusa. Mari kawan, mari nuju tanah air jaya.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.